Und jetzt, Marie, bist du da?
Ja, ich höre dich, Elvira.
Wunderbar. Marie Kaltenbach, du hast vor einiger Zeit einen Preis bekommen, habe ich gelesen, im Schwäbischen Tagblatt.
Ja.
Was ist es denn für ein Preis gewesen?
Ich habe den Preis für bürgerschaftliches Engagement der Begin Stiftung bekommen für meine Arbeit bei Sisters e.V., Sisters für den Ausstieg aus der Prostitution. Wir sind ein bundesweit ehrenamtlich arbeitender Verein, versuchen politisch gesetzliche Änderungen im Bereich Prostitution zu bewirken und machen aber auch ganz konkret Ausstiegshilfe und Unterstützungsangebote für Frauen in der Prostitution. Und für mein Engagement auch vor Ort in Tübingen habe ich eben diesen Preis erhalten.
Für Frauenarbeit, für mehr Frauenrechte und eben auch Rechte von ganz besonderen Frauen, die eben in einer schwierigen Situation sind. Das heißt, ihr habt zwei Bereiche, in denen ihr tätig seid. Das eine ist die politische Arbeit, um eine Gesetzänderung zu erwirken, und das andere ist die Arbeit mit den Frauen selbst.
Mhm, genau.
Ich habe gerade vorhin vom nordischen Modell erzählt. Wir hatten ja bei Terre des Femmes hatten wir einen Vertreter von der Polizei in Schweden bei uns, der sehr eindrücklich davon erzählt hat, dass das eine große Veränderung bewirkt hat. Also nicht nur im Menschenhandel, sondern eben auch im Bewusstsein der Zivilgesellschaft. Kannst du noch ein bisschen was über dieses nordische Modell sagen, was es beinhaltet, für die, die es noch nicht wissen?
Mhm. Genau, also das nordische Modell wurde sozusagen von den Schweden oder besser gesagt von den feministischen Schwedinnen erfunden, vor jetzt über 20 Jahren, 1999. Dem ging ein langer Prozess voraus, feministische Diskussion, noch so die Ausläufer der zweiten Frauenbewegung. Und da war natürlich auch das Thema Prostitution immer wieder auf der Agenda. Und Schweden hat dann damals eine Studie in Auftrag gegeben, um sozusagen Licht ins Feld der Prostitution zu bringen. Und bei dieser Studie kam dann eben raus, dass in der Prostitution vor allen Dingen vulnerable Frauen sich befinden, also mit ungesichertem Aufenthaltsstatus, aus finanziell prekären Situationen, mit Missbrauchsgeschichte. Und das hat dann in der schwedischen Gesellschaft natürlich zu einem riesen Aufschrei geführt, weil man gesagt hat, ja, wir wissen, wer in der Prostitution ist, und die, die quasi diese Situation ausnutzen und sich Sex oder den Zugang, besser gesagt, zu den Körpern dieser Frauen kaufen, irgendwie kommen ungestraft davon. Und dann hat man in Schweden gesagt, wir müssen natürlich jetzt zunächst diesen Betroffenen helfen, mit Ausstiegsprogrammen, ihnen neue Perspektiven geben, sie auf dem Weg in neues Leben unterstützen. Wir müssen Präventionsarbeit machen, sprich, dass da natürlich auch sozialpolitisch was passiert, Stichwort Frauenarmut, und wir eben auch rechtzeitig gegensteuern müssen bei vulnerablen Personengruppen. Und ganz wichtig, wenn wir Prostitution als das erkannt haben, was sie ist, nämlich Gewalt gegen Frauen und eine Menschenrechtsverletzung, dann müssen wir auf eine Gesellschaft ohne Prostitution hinarbeiten. Und das können wir letztlich nur erreichen, indem wir am Punkt der Nachfrage ansetzen, der ja sozusagen diesen Markt erst ermöglicht, wenn man das jetzt kapitalistisch denkt, was Prostitution ja letztlich ist. Dann habe ich eine Nachfrage, die halt gestillt werden will. Und somit haben die Schweden dann eben ihrem nordischen Modell zu Ausstiegshilfen, Prävention, Aufklärung auch das sogenannte Sexkaufverbot hinzugefügt. Also es machen sich nur die strafbar, die sozusagen Sex käuflich erwerben wollen oder das tun, während aber die Betroffenen, die prostituierten Personen, eben ungestraft bleiben. Und dieses Modell funktioniert jetzt über 20 Jahre wirklich gut in Schweden. und wurde jetzt auch schon durch andere Studien, nicht nur schwedische, auf seine Wirksamkeit hin eben überprüft. Und die deuten alle darauf hin, dass dieses Modell sowohl den Betroffenen hilft, eben zu diesem Bewusstseinswandel in der Gesellschaft führt, was du auch angesprochen hattest, also dass Prostitution eben nicht als sowas, naja, das gab's schon immer und die Männer brauchen das halt und die machen das ja freiwillig, die Frauen, und so als Nebenjob ist das doch ein guter Verdienst. Nein, das alles hat sich wirklich umgekehrt in den letzten Jahren, seit es dieses Gesetz gibt, dass in der Gesellschaft total klar ist, nein, Prostitution ist eine Form geschlechtsspezifischer Gewalt und damit auch zu verachten. Und genau, und dafür setzt sich eben auch der Verein Sisters ein und viele, viele andere in Deutschland und in Europa.
Wir machen mal ein bisschen Musik, um das setzen zu lassen, und dann würde ich weitergehen in den Fragen. Jetzt haben wir ja, du hast gerade davon gesprochen, es gibt das nordische Modell und es ist wirksam, auch das Bild von Prostitution eben insofern zu verändern, dass es wirklich als das erkannt wird, was es ist, nämlich Gewalt an Frauen. Jetzt haben wir aber diese Gegenpositionen. Ich zitiere hier, was ich vorhin gesagt habe. Also es gibt dann Frauen, die sagen, ich bin Sexarbeiterin, ich bin selbstständig, ich bin glücklich. Mir ist wichtig, das gängige Sexarbeitsnarrativ, Kriminalität, Zwang und Opfer zu hinterfragen. Also so ein bisschen, ja, das ist alles nur eine Erzählung. Narrativ ist ja, hat was zu tun mit der, das wird halt so gesagt. Und es muss hinterfragt werden. Jetzt denke ich, dass der Verein Sisters e.V. bietet ja auch Ausstiegshilfen, dass ihr auch mit Betroffenen zu tun habt und auch mit Leuten, die eben vor Ort sind, wie Sozialarbeiter oder ja, weiß auch nicht, ob ihr auch in Verbindung mit der Polizei seid, die zuständig sind für Kontrollen. Das war ja früher ganz anders noch. Kannst du da was sagen, wie das Bild aussieht, von dem du Kenntnis hast?
Ja, also das Bild, was wir haben und nicht nur wir, sondern viele andere auch, das bestätigt eben überhaupt nicht dieses Bild, was eben die ein oder andere ja sich selbst bezeichnende Sexarbeiterin eben in der Öffentlichkeit malt von der Prostitution oder auch manche Berufsverbände oder Organisationen. Also unserer Erfahrung nach macht diese selbstbestimmte Prostitution weniger als 10% aus auf dem ganzen Markt, um das jetzt mal in diesem kapitalistischen Vokabular zu halten. Und 90% von den Frauen, die in Deutschland in der Prostitution tätig sind, sind in irgendeiner Form fremdbestimmt. Was meine ich damit? Ich meine damit eben, die sind nicht freiwillig da drin, weil es eine Wahl unter vielen Optionen war, sondern Prostitution ist eigentlich immer die letzte Wahl, das letzte Glied in der Kette aus zum Beispiel Gewalterfahrung in der Kindheit oder in einer Partnerschaft, aus einer finanziellen Notlage heraus, die plötzlich total prekär und existenziell wird, aus familiären Drucksituationen heraus. Das beobachten wir auch, dass teilweise eben auch Frauen von Familienangehörigen in die Prostitution gebracht werden. Bei manchen kommt eine Suchtproblematik hinzu, für die dann eben ja Geld verdient werden muss. Oder eben auch emotionale Abhängigkeiten, wie man es eben von der sogenannten Loverboy-Masche kennt, wo eben Männer Frauen gezielt die Liebe vorgaukeln und dann kommen plötzlich Schulden dazu, die abbezahlt werden müssen, und so werden dann die Frauen eben auch in die Prostitution gebracht und in dieser emotionalen Abhängigkeit gehalten. Und eben diese fremdbestimmten Frauen, wie ich es jetzt nennen will, machen eben den allergrößten Teil in der Prostitution aus. Also sie sind nicht freiwillig dort, so wie ich jetzt Freiwilligkeit verstehen würde, also dass ich Optionen habe, zwischen denen ich wählen kann. Und der allergrößte Teil von eben diesen 90% sind wiederum auch Frauen, die nicht die deutsche Staatsangehörigkeit haben. Also sehr viele Frauen aus Südosteuropa und dort eben auch aus ärmeren Regionen. Und eben auch, das beobachten wir auch in den letzten Jahren, dass der Anteil von Frauen zunimmt, die eben auch aus diskriminierten Bevölkerungsgruppen kommen, zum Beispiel eben Angehörige der Sinti- und Roma-Minderheit, die eben in ihren Heimatländern sozusagen auch mit Diskriminierung und Stigmatisierung zu kämpfen haben. Und das dann sozusagen dazu führt, dass es sozusagen im Heimatland Faktoren gibt, die Arbeiten im Ausland eben als eine Option aufwerfen. Und in Deutschland ist dann halt wiederum einen legalisierten Sexmarkt gibt, der eben einen Zug quasi auslöst. Also wir sprechen davon so Push- und Pull-Faktoren. Und diese Frauen landen dann eben in Deutschland in der Prostitution. Manchmal wissentlich, was sie hier erwartet, manchmal eben unter Täuschung. Und viele eben auch sind sozusagen jetzt das, was das BKA dann klassisch unter Menschenhandel zum Zwecke sexueller Ausbeutung fasst, also die Opfer von Menschenhandel dann geworden sind. Und das ist sozusagen die Realität, die Frauen in die Prostitution bringt. Und der Prostitutionsalltag ist eben geprägt von Gewalt, die natürlich ausgeübt wird von Seiten der Zuhälter, nenne ich die jetzt mal, auch wenn die sich selber dann als Manager oder sowas bezeichnen, aber eben den Leuten, die quasi von der prostitutiven Tätigkeit profitieren, sie sind betroffen von Gewalt durch Freier. Also auch wenn man sich anschaut, dass in den letzten 20 Jahren 100 Frauen in der Prostitution in Deutschland umgebracht wurden, erkennt man da eben auch, die Täter sind häufig Freier. Also allein schon das zeigt, es ist kein Beruf wie jeder andere, wenn die Mordraten so hoch sind. Da müsste eigentlich einleuchten, dass da irgendwas nicht stimmen kann, was aber auch im Gesetz und auf dem Papier als legaler Beruf und normales Gewerbe jetzt seit 20 Jahren bald in Deutschland eben verkauft wird. Und die Frauen letztlich, die dann häufig eben aus dem Ausland kommen, der deutschen Sprache nicht mächtig, alle 2-3 Wochen die Bordelle, die Terminwohnungen wechseln, also in ganz Europa quasi rumgefahren werden, teilweise gar nicht wissen, wo sie überhaupt sind. Also sie sind stark isoliert von der Gesellschaft letztlich, und das Rotlichtmilieu prägt quasi den ganzen Alltag und das Umfeld, das die Frauen haben. Und auch das macht es halt so unglaublich schwer für die Frauen, da halt auch rauszukommen, weil sie eben isoliert sind, weil sie der deutschen Sprache nicht mächtig sind, weil sie über die Gegebenheiten hier ihre Rechte nicht Bescheid wissen, beziehungsweise auch gar nicht die Ressourcen haben, da irgendwie für zu kämpfen. Und da, denke ich, besteht das große Missverhältnis, dass wir in den Medien natürlich, das ändert sich zum Glück jetzt, habe ich den Eindruck, aber dass doch über Jahre eben die von dir angesprochenen freiwilligen Sexarbeiterinnen, die eben der deutschen Sprache mächtig ein Bewusstsein über politische und mediale Prozesse haben, da halt in den Talkshows saßen, ihre Perspektive von der guten freiwilligen Sexarbeit erzählen konnten und die Frauen, die aber den Großteil ausmachen, überhaupt nicht vorkamen und unsichtbar waren, weil die eben gar nicht die Ressourcen und die Mittel haben, an so Prozessen zu partizipieren, weil sie halt jeden Tag mit ihrer Existenzsicherung letztlich zu tun haben, mit Überleben, mit Aushalten der Gewalt, was ihnen da widerfährt. Und das sind einfach ganz andere Lebensrealitäten, und eben entspricht überhaupt nicht dem, was da die ein oder andere Sexarbeiterin oder Organisation dann in der Öffentlichkeit eben malen.
Ja, mir gehen gerade so verschiedene Sachen durch den Kopf. Es gibt ja auch, sind ja verschiedene Bereiche. Das eine ist dieser Menschenhandel. Da habe ich auch Berichte über Nigeria gelesen, dass eben jungen Mädchen gesagt wird, sie können nach Deutschland und Haarstylistinnen werden oder irgend sowas. Und dann werden sie eingesperrt und müssen auf den Strich gehen. Oder also auf ganz üble Art. Wir hatten hier auch mal drei junge Frauen da, die eben als Geflüchtete hier waren. Und für die war das, da haben wir nur die Hände gezeigt, dann auf unserem Blog und Podcast, weil die solche Angst hatten, dass die Organisationen, die sie benutzt haben, das mitbekommen könnten, dass sie da was drüber sagen, was ihnen widerfahren ist. Und das war schon sehr grausam. Das war auch seelische Grausamkeiten, dass man sie eingeschüchtert hat, was ihnen alles passiert, wenn sie nicht gehorchen. Dass man ihnen auch erklärt hat, sie müssten so und so viel Geld abtragen, sonst müssten ihre Familien daheim das übernehmen. Mhm. Was auch ist, dass man diesen Frauen auch die Pässe abnimmt. Die sind völlig ohne Papiere, ohne irgendwas. In einer absolut ohnmächtigen Situation. Und was der Herr Sporer auch erzählt hat, das ist dieser Kriminalkommissar AD, der auf dem Podium war, hat gesagt, vor dieser Legalisierung war es so, dass wenn eine Frau zu etwas gezwungen wurde, dann konnte man den Mann anklagen und die Frau aus der Situation rausholen. Jetzt ist es so, dass die Bordellbetreiber ein Weisungsrecht haben. Also man kann die gar nicht mehr, man hat gar keine Möglichkeit mehr, die Frauen aus ihrer Situation zu befreien, sagte er. Mhm. Und auch die Erweiterung 2017 habe ich vorher gesagt, ein Bordellbesitzer gesagt, er hätte das Gesetz nicht besser machen können. Also die Frauen sind wohl in völliger Abhängigkeit und auch dieses Gesetz, dass der Arbeitsplatz und der Wohnort getrennt sein wird, das während der Corona-Pandemie hat einer dieser Bordellbetreiber gesagt, er würde den Mädels freistellen, dass sie in ihren Räumen bleiben dürfen. Mhm. Wobei eigentlich ganz deutlich wird, dass diese Frauen tatsächlich wie Vieh in ihren Boxen sitzen, wo sie eben die Freier bedienen müssen und wo sie wirklich drin sind. Also gehalten werden. Oh Gott, ich werde jetzt langsam richtig wütend. Das ist ja das eine. Und das andere ist ja, das andere Geschichte ist, dass eben auch Frauen, die nicht migrantischen Hintergrund haben, in der Prostitution landen. Junge Mädchen, die emotional abhängig gemacht werden. Und die Sandra Norak hat ja gesagt, man fragt sich, warum steigt man nicht aus? Und sie hat das selber jahrelang mitgemacht. Der eigene Selbstwert ist so zerstört, dass man keine Perspektive mehr hat, außer dem, was man macht. Mhm. Und das kann man sich vielleicht nicht nachvollziehen, wenn man da nicht drin steckt. Aber mir war das sehr plausibel, was sie erzählt hat. Eine andere Geschichte war diese Ellen Templin, die eigentlich diese selbstständige Sexarbeiterin ist, die dann ganz deutlich gesagt hat, sie ist dazu gekommen durch Missbrauch in ihrer Kindheit. Es ist ein selbstzerstörerisches Verhalten, das sie dadurch weitergeführt hat. Und seit 2002 werden die Freier immer brutaler und die Ansprüche an die Frauen immer brutaler. Jetzt meine Frage an dich. Ihr habt ja auch die Ausstiegshilfen für Frauen in der Prostitution. Ihr in Tübingen macht vor allem politische Arbeit, aber in Stuttgart da gibt es eine Wohnung, wo die Frauen auch reingehen können. Und einige von den Aussteigerinnen sind auch im Verein Sisters e.V. mit engagiert. Genau. Was haben die Frauen, die erzählt? Wie geht es denen? Was sind es für Frauen, die da im Ausstieg sind?
Ja, also das sind auch wieder unterschiedliche Frauen. Wobei sich natürlich in unserer Ausstiegsarbeit sozusagen die Gesamtverhältnisse auch widerspiegeln. Und die Ausstiegsarbeit gestaltet sich dann halt auch unterschiedlich, je nachdem, ob die Frauen auch eine deutsche Staatsbürgerschaft besitzen oder nicht. und auf welche sonstigen Ressourcen sie auch zurückgreifen können. Also sprich, wir haben in der Ausstiegsarbeit, also in Ausstiegsarbeit, vielleicht um das kurz zu erläutern, das heißt, wir bieten finanzielle Unterstützung an. Das kann von der Bezahlung von Arztkosten, weil ja die allermeisten Frauen nicht krankenversichert sind, kann sowas bedeuten. Wenn eine Frau in ein Ausstiegsprogramm kommt, heißt das auch, dass wir sozusagen ihren Lebensunterhalt erstmal sichern. Das heißt, Wohnen und Essen übernehmen wir einfach aus dem Grund, dass der Druck, Geld verdienen zu müssen, was eben dann die Prostitution wieder nahelegt, erstmal wegfällt. Und man dann eben gucken kann, was hat die Frau für Möglichkeiten. Und da bestehen dann halt die Unterschiede. Wenn eine Frau jetzt deutsche Staatsbürgerin ist, hat sie natürlich ganz andere Rechte, was so Ämter angeht oder Übergangszahlungen und sowas, als jetzt eine Frau ohne deutsche Staatsbürgerschaft, wo es dann eben sehr schwer ist, dass sie ohne einen Job zu haben hier eben Anspruch auf Leistung hat. Deshalb steht eben oft im Vordergrund, die Frauen irgendwie in Arbeit zu bekommen, damit eben der Lebensunterhalt gesichert werden kann außerhalb der Prostitution. Und da versuchen wir halt eben mit unseren Hilfsangeboten und Unterstützung auch bei so Ämtergängen und so dann eben zu stabilisieren, dass ein Leben außerhalb der Prostitution möglich wird. Aber wie gesagt, das ist dann eben sehr unterschiedlich. Ich habe es angesprochen, die vielen jungen Frauen aus Südosteuropa, das sind auch viele Analphabetinnen darunter. Viele, die schon minderjährig oder sehr früh eben in die Prostitution kamen, sexuell komplett unerfahren und na, da halt auch so eine, ja, was jetzt hier fast normal ist, dass man in der Schule sexuell aufgeklärt wird, das ist eben nicht vorhanden. Und diese Frauen kommen dann in die Prostitution, haben in ihrer Kindheit eben häufig auch schon Gewalt erfahren. Und das ist eben dann auch so ein Mechanismus, der den die Frauen sozusagen besitzen. Also ein geringes Selbstwertgefühl und so dieses Gefühl, ja, das wurde schon immer mit mir gemacht. Und jetzt werde ich halt dafür bezahlt. Bei manchen kommt Scham hinzu, sozusagen nicht verstanden zu haben, dass ich getäuscht werde. Ja, dass ich nicht rechtzeitig erkannt habe, dass es gar nicht um den Modeljob geht, sondern um Prostitution. Dass es mir doch nicht möglich war, in Randsegmenten der Prostitution zu arbeiten, sondern ich letztlich dann doch im Bordell gelandet bin. Also das sind ganz viele Faktoren, die die Frauen eben auch während des Ausstiegs und auch lang darüber hinaus eben psychisch belasten, eben von den Gewalterfahrungen, die sie in der Prostitution erfahren, durch freier Zuhälter und so ganz zu schweigen. Also die Frauen sind psychisch extrem belastet in der Ausstiegsphase und darüber hinaus. Und man muss sagen, dass Deutschland halt durch seine liberale Gesetzgebung, was ja Prostitution als Beruf auch definiert, sozusagen für Ausstiegshilfen ist das Gesetz überhaupt nicht ausgerichtet. Also wir machen das jetzt ehrenamtlich. Es gibt da natürlich auch so ein paar Fachberatungsstellen, aber das hat alles jetzt, also wird dem Bedarf eigentlich nicht gerecht, den es gibt, und auch die Hilfe, die die Frauen bräuchten, da hat Deutschland eigentlich derzeit überhaupt keine Versorgungsstruktur. Also den Frauen geht es nicht gut, aber trotzdem ist da eben dieser Druck, gerade bei denen, die eben keine deutsche Staatsangehörigkeit haben, aber in Deutschland bleiben wollen, eben in andersweitigen Arbeit zu kommen. Und das kann sich, denke ich, jeder vorstellen, wenn man ganz jung in die Prostitution kommt, dort isoliert ist vom Rest der Gesellschaft und dann plötzlich irgendwie mit dem Ausstieg Teil von, ich sag jetzt mal, der normalbürgerlichen Gesellschaft werden soll, ist das natürlich extrem schwierig und ein steiniger Weg, plus eben die psychische Belastung, die all diese Frauen mit sich herumtragen.
Zwei Fragen dazu. Frage Nummer eins. Wie kommen die Frauen zu euch? Also früher war das ja so, dass die Polizei öfters mal da war, dass es auch mit Sozialarbeiterinnen war, dass zum Beispiel die Ellen Templin hat gesagt, früher gab es diesen Gesundheitscheck und da kamen Frauen vorbei und seit dem Gesetz wäre das alles nicht mehr. Also irgendwie müssen die Frauen ja auch von der Möglichkeit erfahren, dass sie Hilfe bekommen können. Mhm.
Ja, also das machen Sisters von uns, machen aufsuchende Arbeit, sprich sie gehen eben dorthin, wo die Frauen tätig sind und machen halt Hilfsangebote, das ist auch häufig eben im medizinischen Bereich, haben ja auch manche Kommunen mittlerweile so Kontaktcafés eingerichtet, wo die Frauen dann auch mal eine warme Mahlzeit bekommen können oder eben sich gynäkologisch untersuchen lassen, wo sie Kondome bekommen können etc. Das sind sozusagen die ersten Kontaktaufnahmen häufig. Und manche erfahren eben auch so von Mund-zu-Mund-Propaganda dann quasi vom Angebot. Andere übers Internet. Die Wege, wie Frauen dann von uns erfahren, die sind unterschiedlich. Und das Wichtige ist eben zu signalisieren, dass man einfach jederzeit für sie da ist, wenn der Ausstieg in Frage kommt. Also man ist davor schon da, um eben zu unterstützen und unter die Arme zu greifen. Zum Beispiel, wenn irgendwie medizinisch Handlungsbedarf ist und die Frauen keine Krankenversicherung haben, können wir eben unterstützen. Aber dann eben auch beim Ausstieg helfen, wenn die Frauen das wollen.
Wie ist das? Wie ist das mit den Bordellen? Weil das sind ja verschiedene Orte, an denen Prostitution stattfindet. Mhm. Und ein Ort sind ja diese Bordelle, die großen Bordelle, die von den Managern betrieben werden. Und kommt ihr da überhaupt rein? Lassen die euch da überhaupt rein? Oder?
Ja, schon. Es ist natürlich jetzt als für uns als Verein mit dieser Haltung zur Prostitution sind wir natürlich keine Unterstützerin dieser Bordellbetreibenden so. Also es ist eine paradoxe Situation irgendwo, dass wir natürlich mit den Frauen in Kontakt kommen wollen und aber natürlich da Bordellbetreibende sind, die natürlich darüber entscheiden, wer da reinkommt und wer nicht. Aber grundsätzlich muss man sagen, sind ja auch unsere Angebote gut für die Frauen letztlich. Und das heißt in der kapitalistischen Logik auch häufig gut für die Bordellbetreibenden. Also wenn die Frauen eben Möglichkeit haben für medizinische Untersuchungen und so, sind die Bordellbetreibenden eben so, dass man da dann auch Kontakt aufnehmen kann.
Bekommen, habt ihr auch psychologische Betreuung denn, also Therapeuten, die sich um die Frauen kümmern?
Haben wir auch im Verein und es gibt auch wirklich viele Traumatherapeutinnen tatsächlich, die sich fürs nordische Modell einsetzen und da aktiv sind in diesem Themenfeld. Also so Traumatherapie ist auf jeden Fall auch immer Thema, wenn es um Ausstieg geht. Aber eben auch da die Sache mit der Sprachbarriere häufig, mit der Krankenversicherung hier. Und wie gesagt, für viele Frauen ist das auch häufig nicht die erste Anlaufstelle, sondern es geht erstmal um ein neues Standbein außerhalb der Prostitution. Ja.
Es wird langsam knapp mit der Zeit. Ich habe trotzdem noch 1000 Fragen, vielleicht werde ich noch eine los. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, ja, ihr habt auch Frauen, ausgestiegene Frauen, die sich im Verein engagieren. Sind es viele Frauen? Kann man kurz sagen, wie die sich, also ob die eben auch in die Öffentlichkeit wollen und sagen, was wirklich passiert ist mit ihnen?
Ja, teils. Also der Verein Sisters wurde ja auch von einer Aussteigerin mitgegründet, die Huschke Mau. Die ja wirklich sehr aktiv ist und auch viel schreibt und Öffentlichkeitsarbeit macht. Und wir haben eben auch andere Aussteigerinnen, die mehr oder weniger, mehr anonym manche weniger anonym eben auch mal Öffentlichkeitsarbeit machen. Aber dazu will ich auch sagen, dass wir jetzt auch nicht immer fragen, so, wer bist du, dass du zu Sisters kommst? Also ich hatte da auch schon eine Erfahrung auf so einem Weltkongress, wo ich war, zum nordischen Modell, dass ich dachte, gut, da sind jetzt halt die Aussteigerinnen da, die vorne auf der Bühne stehen. So, und dann war ich in einem Workshop zum Ausstieg und habe halt festgestellt, dass ich und noch eine Frau die einzigen waren, die eben nicht Aussteigerinnen waren. Also es gibt total viele Frauen, die in der Prostitution waren, vielleicht auch nur kurz übergangsweise und dann wieder irgendwie eine andere Möglichkeit gefunden haben. Aber der Anteil von Frauen, die Prostitutionserfahrung haben, also die haben wir auch im Verein. Und das mit der Öffentlichkeit ist halt so eine Sache, weil man natürlich da dann Sachen gefragt wird, seine Geschichte, Gewalterfahrungen wiedergeben muss, was man ja alles selber erlebt hat. Und das kann natürlich auch belastend sein wiederum.
Das sieht man auch an einem Interview, Ellen Templin. Wir sind jetzt nämlich ganz nah am Schluss. Diesen Link zu dem Interview kann man auch auf unserem Podcast Frauen am Mikro. Und vielleicht sagst du ganz schnell noch eure Webseite, eure Homepage, wo man Sisters e.V. erreichen kann. Wir sind ganz knapp vor Schluss.
Genau, also einfach eingeben Sisters für den Ausstieg aus der Prostitution und dann kommt man auf unsere Website, wo man auch nochmal alle Infos zum Thema und zu unserem Verein abrufen kann.
Super. Herzlichen Dank, Marie Kaltenbach. Viel Erfolg weiter mit der Arbeit und ich hoffe auch, dass sich gesetzlich auch hier was tut in Deutschland, dass ihr auch eure Arbeit besser machen könnt, beziehungsweise überhaupt, dass das sich etwas verändert.
Das hoffe ich, aber ich bin zuversichtlich, wirklich.
Es ist ja auch etwas, das die ganze Gesellschaft betrifft, dieses Bild von käuflichen Frauenkörper, Frau als Ware und bestimmte Art Sexualität wahrzunehmen, zu verändern. Wir haben noch 30 Sekunden. Ich bedanke mich bei Marie Kaltenbach, ich bedanke mich bei Silke Bauer. Hier am Mikrofon war die Elvira Stecher. Das war unsere Sondersendung zum Internationalen Tag gegen Prostitution hier auf der 96,6 der Wüstenwelle. Und jetzt spielen wir noch ein paar Takte Musik. Weiterhin viel Spaß auf der Wüstenwelle.